Herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf ein Update zum Melanom geben und ich werde mich bemühen. Da gehe ich noch eins zurück, damit meine Disclosures noch zu sehen sind. Wie schaut's aus? Ich habe es in drei Teile gegliedert. Die adjuvante Therapie bei Melanom mittlerweile zugelassen. Teil 2, erste Daten zu neoadjuvanten Studien bei Melanom. Und Teil 3, wie schaut die palliative Situation? Immer mit dem Bemühen, Ihnen einen Ausblick zu geben, in welche Richtung es gehen könnte. Adjuvant von Adjuvare, helfen, unterstützen. Was hat sich beim Melanom in der Zwischenzeit geändert? Wir haben eine neue Klassifikation. Was ändert sich? Es ändert sich ein bisschen auch das Melanoma-Specific Survival Probability. Da müssen Sie nur aufpassen, wenn Sie ältere Daten vergleichen. Sie haben andere Zahlen. Es gibt mittlerweile ein 3D-Stadium. Und wenn Sie sehen, ist die Prognose zum Beispiel im Stadium 3A, das ist das Melanom mit dem positiven Sentinel, eigentlich jetzt mit 88% 10-Jahres-Überlebensrate hinaufgerutscht. Entspricht auch nach Überarbeitung der Daten der klinischen Erfahrung. Aber Sie sehen hier ein Stadium, das nur 75% hat und das ist das Stadium 2C und die adjuvante Immuntherapie ist im Stadium 2C in den klinischen Studien aber noch nicht zugelassen. Das heißt, wir haben im Stadium 3A eine Therapie, die wir anbieten können bei gutem Überleben und im Stadium 2C noch in klinischen Studien. Aber auch hier möchte ich auf meine Vorredner anschließen. Es wird sich in den nächsten Jahren sicher auch beim Melanom noch einiges tun. Nun, adjuvante Therapien zugelassen. Es waren 3 Zulassungsstudien, die CheckMate 238, eine ORTC-Studie und eine Studie mit einer zielgerichteten Kombination. Und Einschlusskriterium war bei den Studien der positive Sentinel mit einer Tumorlast über 1 mm, das Stadium 3b und 3c, wobei die CheckMate 238 sich insofern unterschieden hat, als dass hier das Stadium 3a ausgeklammert war, aber das Stadium 4 mit No Evidence of Disease, das heißt komplett reseziert. Das ist natürlich ein Stadium mit einer extrem schlechten Prognose. Hier nun als erstes die ERTC-Studie, die gezeigt hat, 3a, 3b, 3c, wie gesagt, jetzt würde das Stadium 3d dazukommen, Pembrolizumab alle 3 Wochen für 1 Jahr versus Placebo. In der adjuvanten Therapie hat sich die Einjahrestherapie durchgesetzt und dann letztlich in weiterer Folge nach Wiederauftreten des Tumors beide weiteren Arme. Hier sehen Sie das rückfallfreie Überleben mit einem deutlichen Vorteil des Pembrolizumabs. Die zweite Studie in diesem Zusammenhang war die Kombi-AD-Studie, die 4 Patienten durchgeführt wurden mit einer BRAF-V600E oder K-Mutation. Zur Erinnerung, beim Melanom findet sich diese Mutation in ca. 40-50% aller Patienten. Das heißt, hier wurde Dabrafenib-Trametinib, ein BRAF-MEK-Inhibitor, versus Placebo getestet und auch hier wieder die Behandlungsdauer für 1 Jahr. Und Sie sehen hier die Daten. Es gibt zu dieser Studie bereits 4-Jahres-Relapse-Free-Survival-Daten mit 54% versus Placebo 38%. Und die dritte Studie, eben die, die ein Stadium 3b, 3c oder das Stadium 4 eingeschlossen hat, verglich Nivolumab 3 Milligramm pro Kilogramm und Ipi-Placebo versus Ipi 10 Milligramm pro Kilogramm. Ich weise darauf hin, es ist ein höchst aktiver, auch sehr toxischer Komparator gewesen und auch hier wieder für 1 Jahr. Und Sie sehen auch hier die Daten mit einem positiven Ergebnis von 63% 2-Jahres-Daten für das Nivolumab versus dem aktiven Komparator. Die anderen beiden Studien hatten als Komparator Placebo mit 50%. Hier noch einmal die Hazard Ratio aus den verschiedenen Studien, was letztlich auch zur Zulassung aller 3 Studien geführt hat. Hier noch ein paar kleine Details aus der CheckMate-Studie. noch einmal Recurrence-Free Survival. Und dann hat man sich beim Melanom auch angeschaut, hat es im adjuvanten Setting bezüglich der PD-L1-Expression Unterschiede gegeben. Sie sehen hier unter 5%, Sie sehen größer gleich 5% und so wie auch bei anderen nicht PD-L1-Färbung getriebenen Tumoren sehen Sie natürlich bessere Ansprechraten, wenn PD-L1 vorhanden ist und nachweisbar ist. Es ist allerdings in der Routine, wird es generell nicht durchgeführt. Es ist also kein Ausschlusskriterium, wenig oder keine PD-L1-Expression zu haben. Hier zusammengefasst das Stadium 3 und hier noch einmal das Stadium 4 und Sie sehen auch das Stadium 4 über 2 Jahre mit 58% Recurrence-Free Survival sind sehr schöne Daten in dieser schlechten Prognose-Patientengruppe. Stadium 3b, 3c aufgeschlüsselt nach der alten Klassifikation. Und dann ist natürlich immer spannend, habe ich einen BRAF-mutierten Patienten, wie schaut es mit der Immuntherapie aus? Und Sie sehen hier 62% versus 52, 64 versus 46. Also auch die BRAF-mutierten zeigen ein exzellentes Ansprechen. Hier noch einmal deutlich verschoben die diversen Subgruppen nach links, also Richtung Nivolumab. Metastasenfreies Überleben, auch die 2-Jahres-Daten, 71 versus 64%. Und natürlich kommt es zum Wiederauftreten des Tumors. Wir haben die Folgetherapien ausgesehen, denn wenn Sie ein Überleben beurteilen, dann dürfen Sie nicht vergessen, dass gerade beim Melanom sehr viel hochpotente Folgetherapien möglich sind. Das heißt, das Gesamtüberleben wird sozusagen verfälscht. Wenn ich vorher eine Immuntherapie hatte, nachher einen BRAF-MEK-Inhibitor gebe, dann habe ich natürlich sehr viel bessere Langzeitüberlebensdaten. Und das muss man immer wieder bedenken. Es gibt beim Melanom sehr viele und Gott sei Dank sehr gut wirksame Therapien, aber leider nicht für alle Patienten. Hier noch einmal Nebenwirkungen, Grad 3, 4. Sie sehen natürlich beim Ipilimumab in der hohen Dosis natürlich eine sehr hohe Grad 3, 4 Nebenwirkungsrate. Da noch einmal zusammengefasst, was waren die Hauptnebenwirkungen? Wie man weiß, beim IPI gastrointestinal, dann Erhöhung der Leberwerte, Hypersensitivität und natürlich das große Gebiet der endokrinologischen Nebenwirkungen. Nun, neoadjuvante Therapie, da gibt es erste Daten. Wenn man sich das anschaut, bei Adjuvant habe ich zuerst die Chirurgie und gebe dann Infusionen, um sozusagen zu verhindern, dass der Tumor wieder kommt. Neoadjuvant, hier konzentriere ich mich auf das Tumor-Microenvironment und setze dann quasi den chirurgischen Schritt nach der Therapie. Und da ist es natürlich spannend zu schauen, was ist für den Patienten von Vorteil. Zuerst operieren, dann therapieren oder therapieren und dann operieren. Und da sind in Nature Medicine 2 Studien. Ich konzentriere mich auf die Studie von Christian Blank. Und hier war es so, dass sie die Chirurgie hatten und dann 4 Gaben IPI 3 Milligramm, Nivo 1 Milligramm. Zur Erinnerung, in anderen Tumoren ist es umgekehrt, da ist das IPI 1 und das Nivo 3, aber wir haben quasi noch das alte Schema, aber beim Melanom ändert sich das auch schrittweise und auch wir haben schon erste Studien zu IPI 1 und Nivo 3. Und im zweiten Arm war es dann so, dass sie 2-mal Ipi-Nivo gegeben haben, dann operiert haben und dann noch einmal 2-mal Ipi-Nivo nachgegeben haben. Und das war das sogenannte Opacin-Trial. Und Sie sehen hier Reduzierung des Tumorburdens, auch bestätigt durch das MD Anderson Trial. Was natürlich in dem Zusammenhang spannend ist, neoadjuvant, kommt es zu einer klonalen Expansion der vielen T-Zellen. Und Sie sehen, neoadjuvant habe ich fast eine bessere klonale Expansion. Das heißt, dass anscheinend das Immunsystem etwas braucht, um richtig in Fahrt zu kommen. Und das ist bei der neoadjuvanten Therapie eigentlich sehr schön gezeigt worden. Und das scheint sich auch auf andere Tumorentitäten auszuwirken. Das heißt, es ist auch so erklärbar, dass die Chemotherapie nach der Immuntherapie, eigentlich der Immuntherapie, das Futter liefert, das sie wahrscheinlich braucht. So gesehen ist der neoadjuvante Ansatz natürlich ein sehr spannender und ein sehr erfolgversprechender. Hier noch einmal in der Übersicht die Nebenwirkungen, auch in den Graden. Und auch das ist ein interessanter Letter gewesen. Eine einzige Dosis Neoadjuvant BD1 kann ja, das Outcome beeinflussen. Sie sehen hier, es gibt auch komplette pathologische Responses. Das heißt, ich gebe eine Dosis der Immuntherapie, ich operiere dann. Und nun laufend ist eine Studie, die heißt Opacin Neo, also auch wieder Neo-Adjuvant. Und was ist so neu an Neo? Das sind die alten Daten noch einmal mit der klonalen Expansion. Auch hier wieder der Background. Was ist dann Neo? Man will natürlich versuchen, die gleich guten Ergebnisse zu haben, aber die Toxizität zu vermindern. Und das sehen Sie hier in der dreiarmigen Studie. Hier haben Sie das Schema IP3 Nivo 1, also das bekannte Arm B IP1 Nivo 3. Und da ist es natürlich spannend, gibt es da Unterschiede, wenn ich das IP reduziere, und Arm C zweimal IP3 gefolgt von zweimal Nivo 3. Und dann kam die Chirurgie. Und das sind kurz die Einschlusskriterien. Und wenn man sich das anschaut, die Overall Response Rate, dann sehen Sie IP 2 mal 3, Niveau 1, ja, Overall Response Rate 60%, die niedrigere Dosis Overall Response Rate 60%. In der sequenziellen 42%. Das heißt, wenn ich das switche und nur ganz wenig CTLA-4 gebe, dann habe ich genauso gute Ergebnisse. Und spannend sind dann immer diese kompletten pathologischen Response Rates, die Sie hier in hellblau sehen. Und Sie sehen, die sind in einem hohen Prozentsatz oder nahe pathologischer Response Rates. Dann wird es natürlich spannend und es wird zurzeit sehr heiß diskutiert. Muss ich dann, wenn ich ein Ansprechen radiologischerseits sehe, eigentlich überhaupt noch operieren? Auch das ist eine spannende Frage, wo ich sage, vielleicht in einem Jahr. Auch hier noch einmal die pathologische Response-Rate mit 80%, 77% und 65%. Und hier so pathologische Bilder dazu, ein komplettes Ansprechen einer Lymphknotenmetastase fast vollständig, partiell, und hier ein Non-Responder mit einer ausgesprochenen Tumorzellmasse. Event-Free Survival pro Treatment-Arm, Sie sehen, das sind sehr, sehr gute Daten. Hier nur ein Patient, der an Melanom gestorben ist, und einer ist verstorben an einer immunrelated Enzephalitis. Man darf nicht vergessen, dass gerade die immunrelated Nebenwirkungen natürlich ganz wichtig sind, die sehr früh zu erkennen und sehr früh zu therapieren. Das ist eine Kurve Relapse-Free Survival. Klar habe ich eine pathologische Response. Komplett oder near komplett und keine pathologische Response macht es natürlich im Relapse-Free-Survival einen Unterschied. Das ist klar. Also IP1, Niveau 3, wir erwarten neue Daten und natürlich dann auch neue Studien. Nun ein paar Worte noch zur palliativen Therapie. Kommt vom Pallium, der Mantel, und bedeutet ummantelnd. Und es handelt sich immer um ein umfassendes Konzept. Zurückgehend auf den Cancer Immunity Cycle, wo Sie hier den Tumor sehen, mit dem Tumorantigen, die dendritische Zelle nimmt es auf, prozessiert es, es kommen die T-Lymphozyten und sollen im Tumor dann letztlich den Tumor vernichten. Das ist ein Zyklus. Und überall dort haben Sie natürlich stimulierende Checkpoints oder Zytokine, Chemokine, Sie haben aber natürlich auch inhibitorische Signale. Und wenn Sie sehen, sind diese inhibitorischen Signale vor allem im Tumor-Microenvironment bekannterweise sehr hoch und es kommen immer neue dazu. Und wenn man sich die Vielfalt, wo man in diesem Zyklus eingreifen kann, anschauen, dann sehen Sie hier die Vakzine, Anti-LAG-3, Anti-OX40, die Chemokine, dann hier die IDOs, wie Sie wissen, negative Studien, TIM3, also es wird versucht, vorher, nachher einzugreifen, die Substanzen zu kombinieren. Man spricht von Dreier, man spricht von Vierer-Kombinationen. Wo stehen wir heute in der First-Line-Therapie im Overall-Survival nach einem Jahr? So etwas über 70%. Bei den Therapien, die eine deutliche Wirksamkeit gezeigt haben, das sind CTLA-4-BD1-Inhibitoren, BRAF-MEK-Inhibitoren, die finden sich hier mit dem primären, mit der primären Resistenz in der Immuntherapie und der Plateauphase und dem guten Ansprechen auf BRAF-MEK, die dann aber langsam die Kurve nach unten geht. BRAF-MEK-Inhibitoren und Ausblicke. Es gibt derzeit drei zugelassene Therapien. Sie sehen hier den Block unter BRAF-V600E und auch den Block in den MEK-Inhibitoren. Hier vielleicht die Kombination, die am unbekanntesten ist. Es ist mittlerweile zugelassen, Encorafenib und Binimetinib. Hier sehen Sie die Studie, Encorafenib 450 mit Bini versus Vemurafenib. Und das ist spannend, die Studie lief auch gegen den eigenen BRAF-Inhibitor, was auch eine sehr spannende Geschichte ist. Dann hat es noch einen zweiten Teil gegeben, Encorafenib 300 mit Bini versus Encorafenib. Und hier sehen Sie da die Hazard Ratio der Kombination 450 versus Vemurafenib im Overall Survival und auch hier sehr gute mediane Overall Survivals von 33,6 Monate in der Kombi versus 23. Das heißt, dieser Arm zeigt, dass der MEK, also der BRAF-Inhibitor, Encorafenib, ein sehr starker BRAF-Inhibitor ist. Weil wenn Sie sich dem im Vergleich das Vemurafenib anschauen, ist es deutlich weniger. Das heißt, die Kombination wird wahrscheinlich vom sehr starken BRAF-Inhibitor getrieben sein. Nun, wie schaut es hier mit dem Ausblick aus? Hier haben Sie die zielgerichtete Therapie, hier haben Sie die Immuntherapie und dann stellt sich natürlich ganz logisch die Frage und die Konsequenz einer Kombination. Ich möchte diese Immuneffekte, die ja auch bei BRAF- und MEK-Inhibitoren vorhanden sind, so wie es auch bei der Chemotherapie schon gezeigt wurde, verstärken. Das heißt, es laufen derzeit die Studien Dabrafenib, Trametinib mit Durvalumab, Dabrafenib, Trametinib, Pembro, Vemurafenib, Covimetinib, Adezolizumab, Dabrafenib, Trametinib mit Spatalizumab. Und Sie sehen überall eigentlich sehr schöne Spider-Plots mit sehr gutem Ansprechen. Spannend wird es dann, wenn die Phase-3-Studiendaten kommen, der Kombi-I-Studie. Man wird sehen, es dröselt so Richtung ASCO, schauen, ob die ersten Daten kommen. Oder die Trilogy mit Covimetinib, Vemurafenib in Kombination mit Adezolizumab. Das sind sozusagen die laufen. Auch die Keynote 022, wo Sie das Pembrolizumab, Dabrafenib, Trametinib versus BRAF-MEK-Inhibition allein haben. Hier sehen Sie aus den Frühphasen erste BFS-Daten nach einem Jahr. Hier war es so, dass es keine statistische Signifikanz gegeben hat, weil man sich eben eine Signifikanz unter 0,62 gesetzt hat. Und Sie sehen, die Hazard Ratio war 0,66. Aber wie gesagt, auch in diesem Gebiet ist noch nicht der Tage Abend. Aber was man gesehen hat, es ist eine sehr hohe Grad 3-4 Toxizität, gleich wie Ipi-Nivo. Das heißt, die Kombination BRAF-MEK mit PD-1-Antikörpern hat eine höhere Toxizität und es wird spannend sein, ob es dann wesentlich bessere Ansprechraten gibt. Auch hier eine ganz spannende Studie, Phase 3, Cobimetinib in BRAF-Wildtyp-Patienten. Das sind die anderen 50% der metastasierten Melanom-Patienten, die sehr häufig, und das scheint ein bisschen im Zunehmen zu sein, eine NRAS-Mutation haben. Und auch hier ist es spannend, ob Adezolizumab mit Cobi versus Pembrolizumab hier einen Effekt zeigt. Was auch sehr spannend ist und was auch derzeit in Österreich läuft, ist die Frage der Therapiesequenz, auch etwas, was natürlich für andere Entitäten spannend ist. Das ist die Secombit-Studie, eine Investigator-Initiated-Studie aus Neapel. Und hier sehen Sie, dass Sie zuerst die Kombination BRAF-MEK-Inhibitor haben, in dem Fall Encorafenib mit Binimetinib, bis zur Progression, dann der automatische Switch auf eine Immunkombi. In Arm B noch die klassische Kombination IP3-Nivo 1 bis zur Progression, dann Switch in die zielgerichtete und ganz spannend wird der Arm C, wo ich klar für 8 Wochen als Run-In zur Tumorlastverkleinerung den BRAF-MEK-Inhibitor habe, schnelles Therapie ansprechen mit einem fixen Switch auf die Immunkombi. Also viele der Fragen, die in anderen Entitäten kommen, ich hoffe, dass wir das über diese Studie lösen können. Und wie schaut es mit den Ausblicken? Hier sind wir nun bei den Daten, was passiert mit Patienten, wenn wir nach 2 Jahren mit der Immuntherapie aufhören. Hier gibt es die 4-Jahres-Survival- und Outcome-Raten, die sind beim ASCO letztes Jahr präsentiert worden. Und hier war die Frage, wenn ich jetzt nach 2 Jahren, egal in welchem Tumorstadium der Patient ist, die Therapie beende, wie geht es für diese Patienten weiter? Hier sehen Sie noch einmal das Overall Survival und Sie sehen von 2 Jahren gerechnet bis auf die 4 Jahre, da ändert sich nicht sehr viel im medianen Overall Survival. Auch hier sehen Sie, es bleibt eigentlich eine schöne Plateaukurve. Am Anfang hat man die Sorge gehabt, dass das dann blitzartig nach unten geht. Auch hier noch einmal progressionsfreies Überleben. Und wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, von diesen Patienten 103, die 2 Jahre beendet haben, eine sehr schöne Grafik, dann sehen Sie hier, dass 28% in der kompletten Remission, also 28 Patienten, 27% in der kompletten Remission. Was ist dann 2 Jahre später gewesen? 26 Patienten waren immer noch in der Response. Das heißt, es hat uns bei Melanom die Sicherheit gegeben, dass wenn wir die Patienten in kompletter Remission haben, wir dürfen die Therapie auch pausieren. Und das können wir unseren Patienten anhand dieser Zahlen auch ganz klar darlegen. Wie schaut es mit partieller Remission aus? 65 Patienten waren in partieller Remission, 56 Patienten blieben in partieller Remission. Das heißt, der Tumor ist nach wie vor vom Immunsystem kontrolliert worden. Nur 9 hatten eine Progression, davon bekamen 4 einen zweiten Zyklus Pembro und haben, wie es schon bereits dargelegt ist, auch wieder angesprochen. Und auch stabile Erkrankungen, wie schaut es da aus? Von 10 Patienten in der stabilen Erkrankungsphase blieben 7 ganz gleich wieder stabil. Also eigentlich sehr ermutigende Daten. Es sind auch beim ESMO präsentiert worden, die 4-Jahres-Overall-Survival-Daten, der CheckMate 067, das ist die Studie IPI und NIVO in der Kombination, das überspringe ich. Und hier sehen Sie NIVO-IPI versus NIVO mit Placebo versus IPI. Und hier noch einmal die Response Rates. Und wenn man sich jetzt die 4-Jahres-Daten des BFS anschaut, dann sieht man 37% versus 31% versus 9%, wobei zu erwähnen ist, dass die Studie nicht ausgelegt war, diese beiden Arme miteinander zu vergleichen. Das ist natürlich das Spannende, weil das will man wissen, aber die Zeit wird auch diese Daten liefern. Hier das Overall Survival, ein deutlich verbessertes Overall Survival, wobei hier Ipilimumab erstaunlich gut abgeschnitten hat. Und auch das ist wieder ein Hinweis, es gibt sehr wirksame Folgetherapien, die natürlich das Overall Survival beeinflussen. Auch hier wieder BRAF Wildtyp versus BRAF mutiert, PD-L1 versus PD-L1 über 5%, also die Daten, wo man sagt, beim Melanom ist der PD-L1-Status nicht relevant. Wie schaut es jetzt aus mit Leuten, die Nivo-IPI hatten und zum Zeitpunkt der 4-Jahres-Cut-Off am Leben waren, wie viel waren noch in der Studie und welche waren behandlungsfrei. Und wenn Sie sehen, im Nivo-IPI-Arm waren 71%, die keine Folgetherapie benötigt haben. 50% im Nivo-Arm und 39% im IPI. Noch einmal die Nachfolgetherapien, da sehen Sie auch in einem Prozentsatz BRAF-MEC, konsequent Radiotherapie und auch wieder Anti-PD-1. Grad-3-4-Toxizitäten, Nivo-IPI bekannterweise, Nivo natürlich weniger und das IPI auch Grad-3-4, wie die Datenlage eigentlich widerspiegelt. Dann interessant auch die Phase 3b4-Studie mit 2 Dosisregimentern von Nivo in Kombination mit IPI. Ganz kurz die 511er, Nivo 3 IPI 1 versus Nivo 1 IPI 3 und dann nach 6 Wochen die Flat-Dose. Hier noch einmal die Baseline-Charakteristics, die gut bilanziert waren. Hier noch einmal Treatment-Related Adverse Events. 33, natürlich 3 Nivo 1, also Nivo 3 IPI 1 ist wesentlich weniger toxisch im Vergleich. Und dann ist immer das Spannende, wie schaut es jetzt mit der Response Rate aus? Ist es gleich wirksam oder nicht? Und Sie sehen hier, die Overall Response Rate war 45,6 versus 50,6, also in diesem Hinblick kein Unterschied. Und ich glaube, wir werden uns auch langsam dann in diese Richtung geringere Toxizität, gleiche Wirksamkeit bewegen. Hier noch einmal die Tumor Reduction. BFS, kein Unterschied. Und im OS sehen Sie das auch bereits. Immunonkolytische Therapie, was sind da die Ausblicke? Kurz zusammengefasst, Sie wissen, wir haben ein zugelassenes onkolytisches Virus, das Dalimogen-Laherparepvec, das hauptsächlich im Stadium 3-4-M1A zum Einsatz kommt, also nicht resizierbare lokoregionäre oder kutane Fernmetastasen oder Lymphknotenmetastasen. Was ist der Sinn dieser Therapie? In diesem Cancer Immunity Cycle ganz gezielt die Kaskade der Immunantwort nochmals zu stimulieren. Es ist ein Herpes-1-Virus, wo der Neurovirulenzfaktor hinausgeschnitten wird, GM-CSF insertiert wird und das Ganze wird in den Tumor gespritzt. Ich habe einerseits einen lokalen Effekt, das heißt, es führt zu einer Tumorlyse. Tumorlyse macht Stimulation des Immunsystems und ich habe aber auch eine Fernwirkung, das heißt, es kann auch in Fernmetastasen zu einem Ansprechen führen über die Stimulation des Immunsystems nur durch die lokale Applikation. Hier haben Sie die Response Rate, T-VEC versus GM-CSF. Warum wurde in der Studie GM-CSF als Komparator genommen? Weil in diesem Virus GM-CSF, das ja dendritische Zellen anlockt, insertiert wurde. Und hier sehen Sie nochmals Bilder, wo auch Fernmetastasen angesprochen haben. Was ist hier natürlich der Ausblick? Der Ausblick ist, das Ganze mit einer PD-1-Therapie zu kombinieren. Das ist die MasterKey 265, wo das T-VEC in Kombination mit Pembro versus Placebo mit Pembro läuft. Was gibt es für Kombinationen? Sie sehen, es gibt ein schönes Rad, wo man vor und hinten zurückdrehen kann. Es gibt viele co-inhibitorische, co-stimulatorische Signale. Das heißt, es ist hier eine breite Spielwiese des Melanoms eröffnet. Es laufen sehr viele Studien. Toll-like-Rezeptor-9-Agonisten werden intratumoral appliziert, führen zu einer Verbesserung der tumorinfiltrierenden Lymphozyten, führen zu einer Aktivierung der dendritischen Zellen, Dilsotolimod. In diesem Zusammenhang, hier sehen Sie einen anderen, SD101, die ersten Spider-Plots, auch hier wird es Daten geben. Es gibt auch Studien mit PD-1 in Kombination mit LAG-3 versus PD-1-Antikörper allein. Was ist der Sinn? Man weiß ja, dass es Resistenzen auf die Immuntherapie gibt, primäre, sekundäre. Man führt das auf das Lymphozyt Activation Gene 3, das exprimiert wird und quasi die Immunwirkung wieder hinunterfährt. Und auch hier gibt es schöne erste Daten zum LAG-3, Relatlimab. Es ist eine Phase-2-Studie beendet und wir warten auf die Öffnung der Phase-3-Studie und hoffen natürlich, einzelne Daten am ASCO zu sehen. Hier noch einmal das Studiendesign. Was kommt noch? Es kommt Nektar-214 mit einem schon sehr komplizierten Namen. Ich weiß nicht, ob ich den schon sagen darf, aber geübt habe ich ihn schon. Es ist ein pegyliertes Produkt, das Interleukin 2, und Sie können sich erinnern, Interleukin 2 war beim Melanom auch ein Thema, langsam und kontinuierlich freisetzt, zu einer klonalen Expansion führt. Und auch hier gibt es schon erste Daten aus einer Phase 1-Studie beim Melanom mit gutem Ansprechen. Sie sehen das beim Nierenzellkarzinom, ebenfalls mit sehr interessanten Daten. Sie sehen es auch beim Lungenkarzinom. Und letztlich muss man sagen, bei all denen wird es wahrscheinlich in weiterer Phase beim Melanom, Niere, beim Blasenkarzinom weiterentwickelt werden. Und wir warten auf die Initiierung dieser Studie im Herbst in Österreich. Es gibt noch viele andere Moleküle. Keine Frage, aber ein bisschen was über das Mikrobiom. Es ist heute schon angeklungen und auch beim Melanom laufen zahlreiche Mikrobiom-Studien und auch ein bisschen Einblicke. Das intestinale Mikrobiom, das sind Billionen von Zellen und da gibt es nicht nur die Guten und die Bösen, sondern es ist eher mehr die Diversität, die ganz wichtig sind. Wie sind die Darmbakterien eigentlich Lehrer der Abwehrzellen? Sie sehen hier die Oberfläche des Darms, hier sehen Sie ein normales Mikrobiom mit verschiedensten Darmbakterien und die dendritischen Zellen haben Fortsätze, kommen in Kontakt. Das Ganze führt dann zu einer Stimulation des Immunsystems. Das heißt, der Darm ist ein sehr, sehr aktives Immunorgan. Wichtig ist, wenn diese Bakterien zu einem Ungleichgewicht kommen, kann es zur Entzündung kommen. Das heißt, die Inflammation ist auch ein bisschen an sogenannte Pathobionten gebunden. Und die Gastroenterologen kennen diese Krankheitsbilder bereits. Das ist die Colitis ulcerosa, das ist der Morbus Crohn. Es sind also alles Dinge, die eigentlich bekannt sind. Und man weiß, dass diese Krankheiten immunologisch bedingt sind. Und das Ganze führt zur Entzündung. Was kann jetzt die Interaktion im Mikrobiom beeinflussen? Intrinsische Faktoren, krankheitsmäßig Medikamente, Sie sehen hier die Statine, die Diät, kohlenhydratreiche, bitte auch das Rauchen. Es gibt hier sehr schöne Daten, Vaterraucher, Mutterraucher, also ganz interessant, auch das spielt eine Rolle für das Mikrobiom. Es gibt schlechte Mikrobiomkonstellationen, wobei immer das Schlechte die Monomorphität, egal von welchem Darmbakterium ist. Und hier sehen Sie die Clostridien, hier sehen Sie die Bacterioidalis, vor allem beim Melanom. Und auch hier unterscheidet sich das ein bisschen und da gibt es noch wenig Daten zu den Entitäten. Was immer als gut ist die hohe Diversität, Akkermansia muciniphila ist hier zu nennen oder auch die Bifidobakterien, Fäkalibakterien. Und bei diesem Ganzen zwischen schlechtem Mikrobiom und gutem Mikrobiom ist immer die Frage, was kann ich diätisch machen, was kann ich präbiotisch nehmen, was kommt wirklich dort an? Das ist das große Fragezeichen und da gibt es etliche Forschungsgruppen. Auch hier, der Wunsch ist natürlich mit dem Mikrobiom das Therapieansprechen zu verbessern, indem ich das oder das dazugebe und so höre ich auf und entlasse Sie in die Wunderwelt der Bakterien und danke Ihnen fürs Zuhören und nicht vergessen, das Böse ist immer und überall.
Bevor ich jetzt übergebe, ich weiß, Sie haben gesagt, es geht eigentlich der Vortrag direkt über, vielleicht darf ich Sie aber doch bitten.
Die Nebenwirkungen gehen direkt über.
Ich verstehe. Na gut, gibt es Fragen? Bitte.
Wie muss man, wenn es zu einer Immunenzephalitis kommt, wie muss man das therapieren?
Das Erste, glaube ich, und das Entscheidende ist, dass Sie eine richtige Diagnose haben. Das heißt, Sie müssen alles andere in Zusammenarbeit mit dem Neurologen ausschließen. Und hier ist ganz wichtig, sich ein gutes Umfeld von Experten zu schaffen, denn die Probleme der Nebenwirkungen sind nur interprofessionell zu lösen. Weil Sie brauchen gerade beim Zentralnervensystem oder bei peripheren neurologischen Erkrankungen einen Spezialisten in diesem Fachgebiet. Und hier ist es auch ganz wichtig, früh und hochdosiert mit Steroiden zu therapieren. Es ist eine ganz, ganz seltene Komplikation, so auch wie die Myokarditis. Es gibt ganz seltene autoimmunologische Phänomene mit einer hohen Mortalität. Und es gibt gut bekannte autoimmunologische Phänomene, die wir heute wesentlich besser handeln. Aber ich weise darauf hin, dass bei den frühen IPI-Studien ja auch Todesfälle durch die Colitis gegeben hat. Wir lernen ja durch die Vielzahl und durch den Einsatz dieser Substanzen ja auch sehr viel dazu.
Jetzt gibt es hier eine Frage, hier steht, in welchen Abständen empfehlen Sie eine Kontrolle bei sehr vielen Sommersprossen und Muttermalen?
Da ist zu sagen, also die Sommersprossen, wenn es echte Sommersprossen sind, die muss man nicht kontrollieren. Bei den Muttermalen ist es so, mehr wie 50 Muttermale gehören halbjährlich kontrolliert nach den Leitlinien. Wenn ich sehr viele atypische Muttermale habe, ein Melanom selbst gehabt habe oder ein Melanom in der Familie, dann gehen wir sogar auf Frequenzen von 3 bis 4 Monate hinunter.